Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 10. Sonntag nach Trinitatis. Dieser 10. Sonntag nach Trinitatis wird ja schon seit alters her als Israelsonntag begangen. Und früher hat die Kirche mit einer gewissen Häme auf die Juden geschaut, weil man der Meinung war, Gott hätte sein altes Bundesvolk verlassen und hat zugelassen, dass ihr Tempel zerstört wurde durch die Römer damals 70 nach Christus und sie daraufhin in die ganze Welt zerstreut wurden. Wohin diese Häme und diese Verachtung führen, das haben wir im vergangenen Jahrhundert im Holocaust erleben müssen. Und es ist schlimm, dass es immer noch Christen gibt, die diese Meinung vertreten, dass Gott sein altes Volk verlassen hat und dass wir an ihrer Stelle das geliebte Volk Gottes geworden sind. Das sind wir natürlich, aber Israel ist es auch. Gott steht zu seinem Volk und wir sollten uns auch zu seinem Volk stellen. Der Herr segne uns diesen Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du hast dich bekannt gemacht, vor Zeiten, dem Abraham, dem Isaak, dem Jakob. Du hast das Volk Israel erwählt zum Zeugen deines Namens in der Welt und du bist ihm bis heute treu geblieben. Durch Jesus hast du auch deine Kirche berufen, uns, dir zu dienen, und hast sie durch die Zeiten geführt und getragen. Gib deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir mit allen Getauften wachsen im Glauben und im Gebet eintreten, um Frieden und Weisheit für dein Volk Israel. Gemeinsam mit Israel loben wir dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel für diesen Sonntag, Sie steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 11. Kapitel. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Worte der Heiligen Schrift.
Lasst uns das nächste Lied miteinander singen. Thank you.
Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht bei Markus im 12. Kapitel. Einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu Jesus. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Sei dir Christus.
So langsam finden wir auch wieder in die liturgischen Dinge hinein. Bis September wollen wir dann wieder einen vollen liturgischen Gottesdienst haben. In den Glauben müssen wir auch immer wieder hineinfinden. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Lasst uns in der Stille beten. So gib, Herr, Gnade, dass nichts zwischen uns tritt, sondern du uns nahe bist und uns segnest mit deinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das 8. Kapitel im Römerbrief hat eine Überschrift und die ist, muss man eigentlich ganz dick machen, und wenn sie nicht dick ist, muss man sie dick lesen. Die Überschrift heißt, das Leben im Geist. Paulus stellt dieses Leben im Geist als Alternative einem anderen Leben gegenüber, dem Leben nach dem Gesetz. Die Frage des Paulus ist auch die Frage Martin Luthers, wenn auch mit anderem geschichtlichem Hintergrund. Bei Paulus war das die Auseinandersetzung mit dem Judentum und mit den judenchristlichen Gemeinden, die insbesondere durch die Jerusalemer Gemeinde repräsentiert waren. Die Frage heißt also, gilt für einen Christen noch das jüdische Gesetz? Muss ein Mensch zunächst den jüdischen Ordnungen entsprechend, bevor er überhaupt Christ werden kann? Und wenn er dann Christ geworden ist, hat er dann das Gesetz überwunden? Oder ist es weiterhin nötig, dass er die Gesetze und Gebote des Alten Testamentes hält? Und dann kommt die Frage, geht es, wenn ich mich denn auf die Gebote des Alten Testamentes einlasse, geht es um eine buchstabengetreue Einhaltung der Ordnung Gottes? Die Auseinandersetzung um Gesetz und Freiheit ist eine, auf die der Paulus durchaus schon eine Antwort hat, auch eine sehr klare. Und trotzdem findet die Frage mit Paulus keinen Abschluss, hat kein Ende. In der Geschichte haben die Menschen gestritten, haben sich Kirchen voneinander getrennt, weil sie sich über manches dort nicht einig waren. Beispielsweise um Termine haben sie gestritten. So gab es in der alten Kirche zum Beispiel den Osterfeststreit. Der damaligen Ostkirche war wichtig, Ostern eben nicht nur zu feiern, sondern Ostern am richtigen Tag zu feiern. Darauf kam es denen an. Und das war ihnen immerhin so wichtig, dass sie deshalb durchaus eine Kirchenspaltung riskierten. Beim Kirchentag, also nicht bei dem dieses Jahr, der ist ja mehr online und digital, hat er stattgefunden, aber bei früheren Kirchentagen konnte man immer wieder mal Menschen begegnen, die dort auf der Straße Handzettel verteilt haben. Und auf diesen Handzetteln wurde dem interessierten Leser mitgeteilt, dass die großen Kirchen ihre Mitglieder in die Irre führen. Und das zeige sich besonders daran, dass sie etwa den von Gott in der Schöpfung gesetzten Ruhetag nicht am richtigen Tag feiern. Denn der Ruhetag der Schöpfung, das ist natürlich der Sabbat, also unser Samstag. Wir aber ruhen am Sonntag. Der Sonntag aber ist der erste Tag in der Woche. Wir feiern ihn, weil es der Tag der Auferstehung Christi ist. Und nun gibt es Menschen, die sagen, das ist nicht richtig. Wer den Ruhetag, den Gott doch in der Schöpfung gesetzt hat, am falschen Tag hält, der kann kein Christ sein. Sehen Sie, der Streit hält an. Und das, obwohl die biblischen Texte des Paulus hier bereits sehr deutlich Position beziehen. Wer in dem Gesetz und in der Einhaltung des Gesetzes sein Heil sucht, so sagt der Paulus, der wird mit seinem Leben eben unter dem Gesetz stehen bleiben. Er bleibt im Kapitel 7 des Römerbriefes hängen. Es bleibt ihm nichts als die Not, die sich am Ende des 7. Kapitels ausspricht. Da ruft der Paulus, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Leben unter dem Gesetz, das finden wir in Kapitel 7. Der sturen Einhaltung des Gesetzes steht nun das Kapitel 8, das Leben im Geist gegenüber. Der Geist aber ist ein dynamischer, ein kraftvoller, ein bewegender Geist. Vom Geist heißt es, dass er die Kinder Gottes treibt. Der Geist lässt sich nicht in Gesetze zwängen und seien sie noch so alt. Wo wir uns auf ein Leben mit Gott, und das heißt auf ein Leben unter der Führung des Geistes Gottes einlassen, da müssen wir auf Überraschungen gefasst sein. Der Geist führt mich eben mitunter Wege, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Der Geist Gottes ist eben keiner, der sich in Gesetze und Paragraphen ausdrücken lässt. Mit ihm zu leben, das ist spannend, es ist manchmal auch anstrengend. Denn der Geist ersetzt den toten Buchstaben durch eine lebendige Beziehung mit Gott. Die Antwort des Paulus ist klar. Es ist dieses Leben im Geist, diese lebendige Beziehung zu Gott, die uns Christus erworben hat. Und diese Beziehung gilt es für uns Christen zu leben und lebendig zu gestalten. Der 10. Sonntag nach Trinitatis. Wir haben es gehört, er wird schon seit langem Israel-Sonntag genannt. Israel gedenkt an diesen Tagen besonders der Zerstörung des Tempels. Mit dem Tempel verliert Israel den Ort, an dem nach jüdischer Vorstellung Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Uns lädt dieser Sonntag ein, Trauer und Freude Leiden und Leben der Menschen zu teilen, die in manchen Schriften der Kirche als unsere älteren Brüder bezeichnet werden. Und hätten sie damals schon den Feinsinn gehabt, den wir haben, dann hätten sie sicher auch gerne von den älteren Schwestern gesprochen. Wir glauben an denselben Gott. Es ist der Jude Jesus, dessen Kreuz in unseren Kirchen zu finden ist, dessen Auferstehung unsere Hoffnung ist. Immer mehr in den letzten Jahren bemühen sich die Kirchen um ein neues Verhältnis zu den Juden. In der Charta Ökumenica, die 2001 von den meisten europäischen Kirchen unterzeichnet wurde, heißt es, wir verpflichten uns, allen Formen von Antisemitismus und Antijudaismus in Kirche und Gesellschaft entgegenzutreten, auf allen Ebenen den Dialog mit unseren jüdischen Geschwistern zu suchen und zu intensivieren. Allein, dass die Kirchen es für notwendig gehalten haben, dies so zu formulieren und zu unterschreiben, zeigt, dass die Geschichte des Antisemitismus noch nicht vorbei ist. Aber mit Gottes Gnade sind wir nicht mehr auf dem Weg der Zerstörung und der Vernichtung, sondern auf dem Weg der Versöhnung und der Heilung. Der Weg der Verteufelung des Judentums hat viele, viele Jahrhunderte gedauert. Der Weg der Versöhnung wird wohl nicht kürzer sein können. Wie kann Versöhnung geschehen? Indem wir die Bibel ernst nehmen. Indem wir unsere eigene Geschichte, die Geschichte der Christen und der Kirche in dieser Welt ernst nehmen. Denn unsere Geschichte beginnt im Judentum. Jesus war Jude. Aber nicht nur er allein. Alle, die aus den biblischen Geschichten uns nahe sind, mit deren Geschichten wir aufgewachsen sind von Kindesbein an, die wir kennen aus Gottesdiensten und aus Bibelstunde, aus Andachten in der Gemeinde oder zu Hause. Fast alle Menschen, die uns dort begegnen, sind Juden. Petrus ist ebenso Jude wie Johannes und Paulus und Maria und Andreas, Lydia und Stephanus, Maria aus Magdala, Lazarus und seine Schwestern, der blinde Bartimäus, ebenso wie der Lahme, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird. Und die Witwe, die ihren letzten Groschen in den Gotteskasten legt. Alle diese, deren Glaubenszeugnisse und Gottesbegegnungen für unseren eigenen Glauben so wichtig sind, die Väter und Mütter unseres Glaubens sind, alle diese sind Juden. Wie kann Versöhnung geschehen? Indem wir unsere eigene Geschichte ernst nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in früheren Zeiten hier in unserem Dorf in Sosa und in unserer Region Juden gab. Es gibt ein paar jüdische Friedhöfe. Der nächste, den ich gefunden habe, ist in Johanngeorgenstadt. Wenn es Juden gab bei uns, wo sind sie heute? Wer kennt ihre Geschichte damals und heute? Und wer fragt noch nach ihnen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein, fragt der Predigtext. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Das ist wahr. Gott hat uns begnadet und erwählt und berufen. Von Gottes Liebe kann uns nichts scheiden. Ebenso wenig wie das Volk Israel von der Liebe Gottes getrennt werden kann. Das Volk, das Gott in Abraham, Isaak und Jakob erwählt hat, das bleibt in der Erwählung. Und das ist nach 2000 Jahren Verfolgung, Vertreibung und des Hasses immer noch da ist, dieses Volk Israel. Das vermag ich nur als ein gewaltiges Zeugnis der Liebe Gottes begreifen. Ich lade ein, einen Augenblick still zu werden. Stille, die jeder für sich zu einem Gebet nutzen mag, für unsere älteren Geschwister. Vater im Himmel, dir sei Lob und Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ein paar kurze Nachrichten. Das Dankopfer, das wir heute erbitten, ist für jüdisch-christliche und andere kirchliche Arbeitsgemeinschaften und Werke bestimmt. Wir laden ein, heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst, am Mittwoch um 19.30 Uhr Bibelstunde im Pfarrhaus und am nächsten Sonntag hier um 9.30 Uhr wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Und Lämmergruppe. Noch einmal ein kurzer Hinweis auf die Jubelkonfirmation. 11. September, am Samstag, 11. September soll sie stattfinden, 14 Uhr. Wer noch nicht angemeldet ist, aber dabei sein möchte, bitte melden Sie sich im Pfarramt an. Am Donnerstag haben wir Hochzeit gefeiert. Diamantenhochzeit, 60 Jahre. Eingesegnet haben wir Erich Hermann Unger und seine Frau Inge Sigrid und hatten eine schöne Feier. Oliver Tragelehn und Lisa Seidel wollen das auch erleben. Aber bevor es soweit ist, müssen sie erstmal heiraten. Das soll nächste Woche Samstag, jetzt am kommenden Samstag geschehen, hier. Wir freuen uns mit den beiden. Wir wollen für die Paare beten. Unser Gott, hab Dank, dass du Menschen zueinander führst. Wir müssen unser Leben nicht alleine führen, sondern du gibst uns Partner an die Seite. Dich bitten wir, Herr, dass du das diamantene Paar segnest, dass es in Frieden seine Tage im Alter miteinander leben kann. Und wir bitten für Oliver und Lisa, dass sie ihre Ehe gut beginnen können und dass sie den Segen, den wir ihnen zusprechen wollen, auch erleben, in ganz vielfältiger Weise. Und dass ihre Ehe geprägt ist vom Dankgebet, das sie dir bringen, weil du sie segnest. Segne die ganze Familie und alle, die sich mitfreuen und mitfeiern. Dir sei Lob und Preis. Amen. Den Wochenspruch, den will ich nicht unterschlagen. Aus Psalm 33. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Lasst uns aufstehen und miteinander Fürbitte halten. Ewiger Gott, du hast Israel als dein Volk erwählt. Du hast Israel zum Licht unter den Völkern gemacht. So bitten wir dich um Frieden für Israel und für alle, die dort wohnen. Wir bitten um Versöhnung in Israel und für alle, die dort leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Herr, um Beistand für die Opfer der Flut und Trost in der Verzweiflung. Wir bitten um Hilfe in der Hitze und Rettung der vom Feuer bedrohten Menschen und Tiere. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich um Zukunft für unsere Kinder. Wir bitten dich um fürsorgliches Handeln aller Verantwortlichen. Wir bitten dich um Freundschaft und Respekt in diesen Zeiten und den Mut, Antisemitismus und Hass zu widersprechen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm, Herr, mit deiner Barmherzigkeit zu uns und zu allen, die darauf warten. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mich dein sein und bleiben.
Thank you.
So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Vielen Dank dem Max an der Orgel. Die Kirchvorsteher bitte ich dann noch mal kurz nach vorne. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.